Ja, ich darf euch auch alle noch mal ganz herzlich grüßen zu unserem heutigen Gottesdienst und uns eine gesegnete Gemeinschaft wünschen mit unserem Herrn Jesus Christus unter seinem Wort. Liebe Geschwister, seid nicht irritiert, wenn wir heute Morgen mal eine nachweihnachtliche Geschichte hören. Das hat seinen besonderen Grund. Und zwar möchte ich zunächst mal den Text vorlesen. Nachweihnachtliche Geschichte. Nun, welches Evangelium kann es sein? Es ist das Lukas-Evangelium. Und zwar, wer das mitverfolgen möchte, Lukas 2 ab Vers 25. Ja, Lukas 2 ab Vers 25. Da hören wir Folgendes. Und siehe, ein Mensch war zu Jerusalem mit Namen Simeon. Und derselbe Mensch war fromm und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels, und der Heilige Geist war in ihm. Und ihm war eine Antwort geworden von dem Heiligen Geist, er sollte den Tod nicht sehen, er hätte denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Und er kam auch auf Anregen des Geistes in den Tempel. Und da die Eltern das Kind Jesu in den Tempel brachten, dass sie für ihn täten, wie man pflegt nach dem Gesetz, da nahm er ihn und auf seine Arme und lobte Gott und sprach: Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast. Denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, welchen du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zu erleuchten die Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich des, dass von ihm geredet ward. Folgendes. Es geht ja noch weiter. Es kommen ja noch zwei Verse. Folgendes. Wenn man eine Predigt über diesen Text hört, und das hat sicherlich der eine oder andere schon, dann kann Folgendes passieren. Entweder man bricht hier ab und macht dann die entsprechende Auslegung, oder man liest noch die beiden folgenden Verse, aber man geht nicht weiter drauf ein. Und das ist der Grund, warum wir heute Morgen mal diese nachweihnachtliche Geschichte hören wollen. Es geht mir in besonderer Weise um diese beiden letzten Verse, die da jetzt noch kommen, Vers 34 und 35. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter: Siehe, dieser ist gesetzt zu einem Fall und Auferstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Und es wird ein Schwert durch deine Seele dringen, also durch die Seele von Maria, auf das vieler Herzen Gedanken offenbar werden. Also nochmal diese beiden Sätze. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter: Siehe, dieser ist gesetzt zu einem Fall und zum Auferstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Und es wird ein Schwert durch deine Seele dringen, auf das vieler Herzen Gedanken offenbar werden. Wir wollen nochmal stille werden. Ja, Herr Jesus Christus, darum dürfen wir dich jetzt bitten, dass du uns stille machst, dass du uns die nötige Konzentration, Aufmerksamkeit und Wachsamkeit schenkst, dass du alles Störende von uns nimmst und dass du es jetzt bist, der uns diesen Text aufschließt. Und so wollen wir dich loben, dich preisen und dir immer wieder die Ehre, den Preis, den Ruhm und den Dank geben. Amen. Liebe Geschwister, das ist ja ein Text, der aus zwei Gründen von besonderem Interesse ist. Einen Punkt haben wir ja schon genannt. Der andere Punkt ist aber auch noch der, dass hier in diesem Text verstärkt von dem Heiligen Geist die Rede ist. Und der zweite Punkt ist eben, dass dieser Text eben am Ende, diese beiden letzten Verse, eben eine Aussage enthält, die von höchster Brisanz ist. Und deswegen mal diese nachweihnachtliche Geschichte. Ich möchte zunächst mal auf diesen ersten Punkt eingehen, dass hier also in diesem Text verstärkt vom Heiligen Geist die Rede ist. Und zwar, das lesen wir ja einmal, nicht der Heilige Geist ist da mit Simeon, Vers 25, der Heilige Geist redet zu Simeon, Vers 26, und auf Anregung des Heiligen Geistes geht Simeon in den Tempel, Vers 27. Und das macht uns ja zunächst mal etwas stutzig, weil wir ja wissen, Pfingsten liegt ja eigentlich noch in weiter Ferne. Nicht bis damals Pfingsten war, da vergingen noch einige Jahrzehnte. Und bereits jetzt hier am Anfang ist also da schon von dem Heiligen Geist die Rede. Und wir wissen ja, dass der Heilige Geist eigentlich erst zu Pfingsten auf die Gemeinde Jesu Christi gekommen ist. Nicht der Heilige Geist, den Jesus Christus selbst sozusagen ausgeteilt hat, nachdem er für uns in diese ewige, unsichtbare Welt heimgegangen ist. Nicht? Und wir sehen also hier, dass da schon vom Heiligen Geist die Rede ist. Und streng genommen gehört ja Simeon heilsgeschichtlich, ja, man kann durchaus sagen, noch zum Alten Testament. Nicht? Also, warum hier schon vom Heiligen Geist die Rede? Und natürlich ist es richtig, dass wir auch wissen, dass erst seit Pfingsten gilt, nicht, dass jeder Gläubige mit dem Heiligen Geist erfüllt ist. Und dass eben seit Pfingsten gilt, dass Gott in den Herzen der Gläubigen durch den Heiligen Geist wirkt und lebt. Das wissen wir. Aber wie gesagt, wir sehen eben schon, auch im Alten Testament nicht taucht der Heilige Geist in gewisser Weise auf. Und da brauchen wir ja nur an den Anfang der Bibel zurückzugehen. Da wissen wir ja, ich glaube im 2. Vers, da lesen wir ja schon, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Nicht? Also der Heilige Geist war bereits schon bei der Schöpfung, also wirksam, war schon bereits bei der Schöpfung tätig. Nur wie der Heilige Geist jetzt im Einzelnen wirkt, das wird systematisch im Alten Testament noch nicht so genau ausgeführt, noch nicht so genau erklärt. Nicht, aber wie gesagt, er ist wirksam. Und auch, das wissen wir auch im Alten Testament, konnte niemand aus eigener Kraft wirklich seine Schuld einsehen. Nicht, das beste Beispiel ist ja David. Als er erkannt hatte, dass er gesündigt hatte, nicht, wurde er davon von Gott durch den Heiligen Geist überführt. Nicht, also im Alten Testament war also auch der Heilige Geist schon wirksam als besondere Vollmacht, aber man könnte vielleicht sagen, nur für eine bestimmte Zeit und für bestimmte Aufgaben. So kann man es auslegen. Und im Neuen Testament, da erfährt das Ganze, was den Heiligen Geist anbetrifft, noch eine Steigerung. Jetzt ist er nämlich eben seit Pfingsten ständig in den Gläubigen. Er ist also ein ständiger Begleiter und seit Pfingsten wirkt der Heilige Geist in einer Art und Weise in den Gläubigen, wie es vorher, also noch nicht der Fall. Also nochmal eine Steigerung des, was den Heiligen Geist anbetrifft, im Neuen Testament. Und was so die Aufgaben des Heiligen Geistes sind, das wissen wir natürlich auch. Es sind ja vornehmlich zwei Aufgaben, hat der Heilige Geist, der in uns wirkt. Er hat einmal die Aufgabe, unseren Herrn Jesus Christus groß zu machen und er hat zweitens die Aufgabe, uns eben sein Wort aufzuschließen mit all den Konsequenzen, die daraus folgen. Das ist also mal, im Großen und Ganzen sind das die beiden Hauptaufgaben des Heiligen Geistes in uns. Aber wir sehen eben schon, dass auch in dem Leben des Simeon, obwohl er streng genommen noch zum Alten Testament gehört, heilsgeschichtlich, dass aber der Heilige Geist auch bei ihm schon die treibende Kraft war. Er hatte wirklich diese, das geht ja aus dem Text hervor, er hatte wirklich diese enge persönliche Beziehung zu dem lebendigen Gott. Und deswegen heißt es ja auch von ihm, er war fromm. Nun, was heißt fromm, wenn ich zu jemandem sage, er ist wirklich fromm, was heißt das? Das heißt, dass er gerecht war, weil er an Gott glaubte. Nicht? Abraham war fromm, weil er gerecht war und an Gott glaubte. Und es wird von ihm noch gesagt, dass er gottesfürchtig war. Und das heißt letztendlich nichts anderes, dass er also wirklich darauf bedacht war, mit allem Ernst Gott und sein Wort ernst zu nehmen. Ernster als irgendetwas anderes, als irgendeine andere Person. Das heißt wohl, ganz kurz und knapp gesagt, gottesfürchtig. Darauf besacht sein, Gott und sein Wort wirklich ernst zu nehmen. Das soll jetzt mal zunächst genügen, was also diesen Heiligen Geist anbetrifft, was uns so ein bisschen überrascht, dass er hier schon so verstärkt auftritt. Aber jetzt, liebe Geschwister, jetzt passiert etwas in diesem Text, ja, was uns einerseits beeindrucken kann, aber andererseits uns auch den Atem stocken lässt. Denn nachdem der Simeon Gott dafür lobt, und dankt, dass die Verheißung Gottes in seinem Leben geschehen ist. Das haben wir ja gerade gehört, Vers 26. Und ihm war eine Antwort geworden von dem Heiligen Geist, er sollte die Toten nicht sehen, er hätte denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Die Verheißung hat sich jetzt erfüllt, nicht? Und darüber lobt er Gott, darüber dankt er Gott, indem er also sagt, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast. Denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, welchen du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zu erleuchten, die Heiden, und zum Preis deines Volkes Israel. Also nachdem Simeon wird also Gott dafür gelobt und gedankt hat, dass sich diese Verheißung Gottes in seinem Leben erfüllt hat, ja, passiert jetzt etwas, sagt er jetzt Worte zu der Maria, die muss man erstmal schlucken. Die muss man wirklich erstmal schlucken. Was wäre jetzt eigentlich unvorstellbar gewesen? Dass der Simeon so mit Tränen der Rührung nicht den Eltern das Kind vorsichtig wieder zurückgegeben, er ihnen freudig die Hände geschüttelt und gesagt hätte, also wie gesagt, ich wünsche euch alles Gute, es wird ein guter Weg, macht euch keine Sorgen, ich freue mich mit euch, nicht geht in den Frieden Gottes, geht mit dem Segen Gottes, geht heim. Nicht, das wäre gut vorstellbar gewesen. So hätten wir es vielleicht gemacht. Aber so endet die Begegnung eben nicht. So endet die Begegnung eben nicht. Denn der Heilige Geist legt dem Simeon Worte aufs Herz, die er vielleicht verschwiegen hätte. Die er vielleicht nicht gesagt hätte, weil er nämlich wusste, dass er damit das Herz der Mutter, der Maria, also schwer machen wird. Aber die Worte werden ihm aufs Herz gelegt. Er muss sie sagen und letztendlich sagt er sie auch. Siehe, dieser ist gesetzt. Es gibt die eine oder andere Bibelübersetzung, da steht wird, aber im Urtext heißt es wirklich, dieser ist gesetzt. Dieser ist gesetzt zum Fall und zum Auferstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird, und es wird ein Schwert durch deine Seele dringen, auf das vieler Herzen Gedanken offenbar werden. Und das ist wirklich ein Satz, den muss man erstmal verdauen. Den muss man wirklich erstmal schlucken, diesen Satz. Und wenn du diese Worte zunächst einmal missionarisch, ja, deutest, dann bedeutet das also zum einen, dass du wirklich einen Blick hast für die Menschen, die Jesus Christus ruft. Und zum anderen, dass du um den Ernst dieses Rufes Jesu Christi Bescheid weißt. Und je klarer, je deutlicher dir das wird, umso größere Verantwortung spürst du für die Menschen um dich herum, umso mehr liegen sie dir wirklich auf dem Herzen. Und Simeon wusste damals schon, dieses Kind in der Krippe, an diesem Kind in der Krippe werden sich die Geister scheiden. Dieses Kind in der Krippe wird die Menschheit spalten. Dieses Kind in der Krippe wird die Welt, tja, wirklich spalten, auseinander dividieren. Das wusste also Simeon damals schon. Und aus der Geschichte wissen wir ja, das begann schon in seinem eigenen Volk, aus dem Jesus Christus kam. Jetzt natürlich die Frage, was bedeutet das? Was bedeutet das, wenn das hier so steht, dass Jesus Christus gesetzt ist zum Fall oder zum Auferstehen oder in manchen Übersetzungen steht auch zum Aufrichten? Was heißt das letztlich? Ja, es heißt doch letztendlich nichts anderes, dass Gott im Voraus Jesus Christus zu etwas festgesetzt, zu etwas bestimmt hat. Und die Antwort, liebe Geschwister, die Antwort, sie lautet eben nicht, dass Jesus Christus allen Menschen ausschließlich zum Auferstehen, zum Aufrichten gesetzt ist. Das steht eben hier nicht. Sondern die erschreckende Antwort ist wirklich, er ist gesetzt, den einen zum Fall oder den anderen zum Auferstehen oder Aufrichten. So steht es da. Und es ist nicht dieser einzige harte Satz hier an dieser Stelle. Es gibt noch mehrere solcher harten Sätze, Aussagen. Ich möchte nur hier zwei erwähnen. Zunächst mal einen aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 8. 1. Petrus 2, Vers 8. Da heißt es, sie weigern sich, dem Wort zu glauben und nehmen Anstoß daran. Und jetzt kommt es. Wozu sie auch bestimmt sind. Wozu sie auch bestimmt sind. Nicht? Sie weigern sich, nicht dieses Wort, diesem Wort zu glauben und nehmen Anstoß daran, wozu sie auch bestimmt sind. Liebe Geschwister, diese biblische Wahrheit ist und bleibt ein Geheimnis. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Nicht diese biblische Wahrheit ist und bleibt ein Geheimnis. Aber sie hat eben eine sehr praktische Seite. Und zwar die, dass Jesus Christus nie ohne Wirkung bleibt. Jesus Christus bleibt nie ohne Wirkung, egal wie du zu ihm stehst. Ob du dich mit ihm auseinandersetzt, ob du oberflächlich an ihm vorbeigehst, dein ganzes Leben, spielt keine Rolle. Jesus Christus bleibt nie ohne Wirkung. Wann auch immer und wo auch immer jemand mit Jesus Christus zu tun hat, es bleibt nie ohne Einfluss. Wenn also ein Mensch das Evangelium hört, dann ist es ihm, und jetzt kommt das nächste harte Wort, was der Apostel Paulus gesagt hat, und zwar im 2. Korintherbrief, Kapitel 16, dann ist es ihm entweder ein Geruch des Todes zum Tode oder ein Geruch des Lebens zum Leben. So sagt es der Apostel Paulus. Wenn also ein Mensch das Evangelium hört, entweder nimmt er eine abwartende Haltung ein, nicht? Und das kann man ja verschieden ausdrücken. Nicht? Ich komme nochmal auf den Punkt zurück. Oder ich habe auch gewisse Berührungspunkte mit dem Christlichen. Aber meistens geht das dann schief. Kommt dann nicht mehr auf diesen Punkt zurück. Nicht? Oder er nimmt schlimmstenfalls sogar sofort eine ablehnende Haltung ein. Oder jemand kommt tatsächlich nach einer gewissen Zeit zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus Christus. Nicht? Aber es hat immer eine Wirkung. Entweder die eine oder die andere. Nicht? Du kannst es mit dem Feuer vergleichen oder mit dem Sauerstoff. Entweder wärmt es jemanden oder es verbrennt jemanden. Oder mit dem Sauerstoff ist es ähnlich. Entweder er nimmt ihn auf, atmet ihn ein und lebt, oder er verweigert ihn, stirbt. Und zwischen denen gibt es da nicht. Und so ist es genau bei Jesus Christus auch. Entweder das eine oder das andere. Auch wenn du dich nicht entscheidest, hast du letztendlich eine Entscheidung getroffen, leider gegen Jesus Christus. Also es hat immer eine Wirkung. Es gibt keinen Mensch, der letztendlich hier auf Erden die Jesusfrage ausklammern kann. Das gibt's nicht. Und es gibt letztlich keinen Menschen, der sagen kann, Jesus Christus interessiert mich irgendwie nicht. Nicht Jesus Christus macht ausnahmslos mit jedem Menschen etwas. Mit jedem Menschen etwas. Er ist der entscheidende Träger. Er ist die Hauptperson. Nicht an ihm entscheidet sich das Leben und die Ewigkeit eines Menschen. Nicht an ihm entscheidet sich, wo und wie jemand die Zukunft verbringen wird, die Ewigkeit verbringen wird, weil jeder Mensch ausnahmslos eine ewige Existenz nach seinem irdischen Leben hier auf Erden hat. Jeder Mensch hat ausnahmslos eine ewige Existenz. Und deswegen entscheidet sich an ihm, wo und wie du vor allen Dingen dann deine Ewigkeit verbringst. Natürlich kann jetzt jemand, der so ein bisschen Ahnung von der Bibel hat, kann natürlich einwenden und kann sagen, aber Jesus Christus ist doch ein Friedensstifter. Ja, das ist ja nicht falsch. Natürlich ist er ein Friedensstifter. Und sein Ziel ist ja auch Frieden und Versöhnung. Aber liebe Geschwister, mit wem? Mit wem Frieden und Versöhnung? Doch mit dem lebendigen Gott. Und das ist doch unser Problem heute. Wir möchten hier Frieden auf der Erde haben, obwohl man allmählich auch daran zweifeln kann. Nicht, aber lassen wir das mal beiseite. Aber die Menschen möchten, sage ich mal, Frieden mit der Welt. Aber darum geht es hier nicht. Ich muss erstmal Frieden und Versöhnung mit meinem lebendigen Herrn, mit dem lebendigen Gott haben. Dann scheint das andere auch zu gehen. Und das meint Jesus Christus. Nicht? Und deswegen ist er auch jemand, der spaltet, der trennt, der entzweit. Nicht? Und Jesus Christus hat doch die Prophetie des Simeon, was er hier gesagt hat, dieses harte Wort, er hat doch diese Prophetie bestätigt. Matthäus 10, Vers 34, wo er sagt, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu stiften. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Nicht? Und wenn jetzt natürlich jemand diesen letzten Teil falsch auslegt, nicht, dann kann er vielleicht sagen, also doch Kreuzzüge. Also doch Inquisitionen, also doch christlicher Dschihad. Nein, das wissen wir ganz genau, das hat Jesus Christus nie gelehrt, dass wir den Glauben mit Gewalt unter die Menschen bringen sollen. Aber man muss sich natürlich fragen, was hat er damit gemeint, wenn er sagt, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Und zwei Verse weiter hören wir die Antwort. Da sagt er nämlich, ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien. Mit seinem Vater, nicht? Und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter und die Feinde des Menschen werden seine eigenen Hausgenossen sein. Nicht? Und das ist knallhart, liebe Geschwister. Der Riss geht durch Ehen, geht durch Familien, geht durch Gemeinden, geht durch Kirchen. Er macht da nicht Halt. Der Riss macht nicht Halt. An Jesus Christus scheiden sich die Geister. Und man fragt sich natürlich, Herr Jesus Christus, warum machst du das so? Warum machst du das so? Und Simeon gibt uns die Antwort. Damit vieler Herzen Gedanken offenbar werden. Damit vieler Herzen Gedanken offenbar werden. Es soll also wirklich zum Vorschein kommen, wo die Herzen der Menschen stehen, wo die Herzen der Menschen angesiedelt sind. Und wenn das Evangelium gepredigt wird, dann kannst du an der Reaktion und langfristig wahrscheinlich auch an seiner Lebensführung sehen, ja, wo ist er angesiedelt? Wo ist er angesiedelt? Gehört er wirklich von Grundlegung der Welt an durch die Gnade Gottes zu seiner kleinen Schar? Oder? Nicht? So ist es, liebe Geschwister. Und so gibt es manche, die sagen, dass sie gläubig sind, aber sind es in Wirklichkeit nicht. Und deswegen diese Antwort von Simeon, damit vieler Herzen Gedanken offenbar werden. Nicht? Und darum sagt auch schon Gott damals zu Daniel, Daniel 12, Vers 10, viele sollen gesichtet, gereinigt und geläutert werden. Und jetzt kommt es, und die Gottlosen werden gottlos bleiben. Und kein Gottloser wird es verstehen. Aber die Verständigen werden es verstehen. Daniel 12, Vers 10. Also, Jesus Christus, er scheidet zwischen Schlacke und Gold, er scheidet zwischen Spreu und Weizen, er scheidet zwischen Unglauben und Glauben, er scheidet eben zwischen Ablehnung und Annahme. Jesus Christus ist gesetzt zum Fall, dem einen zum Fall oder dem anderen zum Auferstehen oder zum Aufrichten. Nicht? Also man kann sagen, Jesus Christus und sein Wort, ja, ist wie ein Wind von Gott, der durch alle Ehen, durch alle Familien, durch alle Gemeinden, durch alle Kirchen geht, nicht, damit das Leichte von dem Schweren getrennt wird. Wir kennen ja dieses Wort, gewogen und zu leicht befunden. Und dann heißt es in Offenbarung 22, Vers 11, das ist auch so ein Wort, das man erstmal schlucken muss, nicht? Und wer Unrecht tut, ja, der tue weiter Unrecht. Nicht? Und wer unrein ist, der verunreinige sich weiter. Nicht? Aber der Gerechte, der übe weiter Gerechtigkeit und der Heilige heilige sich weiter. Jesus Christus scheidet. Er trennt, er spaltet. Und jetzt wollen wir natürlich mal ein bisschen praktisch werden. Nicht, wer sind denn jetzt wirklich die, nicht die da zu Fall kommen? Nehmen wir mal erst diesen Punkt. Wer sind denn diejenigen, die da zu Fall kommen? Ich meine, die Antwort ist natürlich nicht allzu schwierig. Das sind zunächst mal die, die nicht an ihn glauben. Nur dieses, die nicht an ihn glauben, das hat natürlich verschiedene Ausprägungen. Ja? Nehmen wir mal den ganz extremen Fall. Gehen wir mal ruhig in die damalige Zeit, der Simeon und als Jesus geboren wurde. Nicht ein ganz extremer Typ ist Herodes. Ein ganz extremer Typ ist Herodes. Ein ganz eigenartiger Mensch. Nicht ein König von Roms Gnaden. Nicht wir kennen ja die Geschichte, der dem Jesuskind nach dem Leben trachtete und der dann alle Kinder unter 2 Jahren ermorden ließ, in der Hoffnung, dass das Jesuskind auch dabei sein würde. Nicht der also irgendwie spürte, wenn da ein König ist, dann kann das auch meinen Thron gefährden, und der sich deshalb von ihm distanzierte und jeden Königsaspiranten misstrauisch beäugte. Nicht? Und so distanzierte er sich von Jesus, und es kam zu diesem berühmt-berüchtigten Kindermord in Bethlehem. Nun wissen wir aber, dass Gott eingegriffen hat, dass Josef mit seiner Familie fliehen musste nach Ägypten, dort einige Zeit bleiben musste, und nachdem diejenigen, die dem Jesuskind nach dem Leben trachteten, gestorben waren, konnte er wieder zurückkommen. Das ist kurz und knapp diese Geschichte. Aber dieser Herodes, nicht ein offener Typ der Gottlosigkeit, der ganz extreme Fall. Nicht Herodes ist fort, das Jesuskind lebt. Herodes hat von dem Jesuskind gehört, nicht Jesus wurde ihm buchstäblich zum Fall. Nicht Jesus wurde ihm buchstäblich zum Fall. Er wollte nicht mit Jesus Christus zusammenleben. Und so ist jeder Mensch, nicht der gottlos leben will, für den ist Jesus Christus Gesetz zum Fall. Das klingt hart, aber es ist eben eine biblische Wahrheit. Nicht? Und Herodes ist ein ganz krasser Typ. Nun sind ja nicht alle Menschen so wie Herodes. Nicht? Da gibt es also so die nächste Gruppe, die so vorgibt, also gläubig und fromm zu sein. Aber im Grunde genommen sind sie eigentlich die Feinde. Trotzdem Feinde Jesu Christi. Nicht? Und wir haben auch, was die damalige Zeit anbetrifft, ganz typische Vertreter, Pharisäer. Pharisäer und Schriftgelehrten. Nicht die Vorgaben, gläubig, fromm zu sein. Und im Grunde genommen waren sie die Feinde Jesu Christi. Wie oft lesen wir in der Bibel, und sie trachteten, ihn zu töten, oder sie überlegten, wie können wir ihn umbringen. Und was hat Jesus Christus zu ihnen selbst gesagt? Wehe euch, ihr Schriftgelehrten, ihr Pharisäer, ihr schließt das Himmelreich zu vor den Menschen, ihr geht nicht hinein, und die, die hinein wollen, die lasst ihr auch nicht hinein. Liebe Geschwister, übertragen wir das mal auf unsere Zeit, das, was Jesus Christus damals gesagt hat. Was würde er vielleicht heute sagen? Ihr habt Talare an, aber ihr erzählt den Menschen, dass mein Sohn Jesus Christus nicht von einer Jungfrau geboren ist. Ihr habt Talare an und ihr erzählt den Leuten, dass die Wunder Jesu Christi nicht geschehen sind oder dass man sie anders auffassen muss, mystisch, mythologisch, wie auch immer. Nicht, ihr habt Talare an und erzählt den Leuten, dass der Sühnetod meines Sohnes Jesu Christi gar nicht notwendig war. Und so weiter und so weiter. Was für eine fromme Heuchelei, würde Jesus Christus sagen. Nicht? Und wir wissen ja, als einmal solche Menschen vor Jesus Christus standen, da sagte er zu ihnen, Johannes 10, Vers 26, ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen, wie ich euch gesagt habe. Und da sehen wir, Jesus Christus macht wirklich ihre Herzensgedanken offenbar. Er sagt ihnen, dass sie nie zu ihm gehört haben. Und für den lebendigen Gott ist nichts schlimmer als fromme Heuchelei. Oder wie man so schön sagt, nicht als etwas, nicht dass man also Wasser predigt und Wein trinkt. Nicht, es gibt, das muss man ganz nüchtern sehen, es gibt heute also Namenschristen, nicht die in den Kirchen, die in den Gemeinden mitsingen, mitbeten, und sie sind letztlich die Feinde Gottes. Sie sind letztlich die Feinde Gottes. Sie sagen, dass sie leben, aber in Wirklichkeit sind sie geistlich tot. Nicht, und da muss man auch sagen, wenn sie so bleiben, ist Jesus Christus ihnen gesetzt zum Fall. Das klingt brutal, aber es ist eine biblische Wahrheit. Und jetzt gibt es noch eine Gruppe, und das ist ja noch erschreckender. Das sind Menschen, wo man wirklich den Eindruck hat, dass sie mit allem Ernst wirklich auf irgendeine Art und Weise Gott gefallen wollen und deshalb wirklich bemüht sind, auch gute Werke zu tun. Die aber dann meinen, wirklich anhand dieser guten Werke können wir uns den Himmel verdienen. Und ich stelle mir diese Gruppe von Menschen, ich stelle mir das furchtbar vor, wenn sie eines Tages vor Jesus Christus stehen, nicht, und er muss ihnen sagen, tut mir leid, ich habe euch nie gekannt. Denn diese Menschen waren eigentlich im guten Glauben, ja, wir liegen auf dem richtigen Weg und haben Werke getan, noch und nöcher, in der Hoffnung, dass sie dadurch wirklich in den Himmel kommen. Sie haben sozusagen ja auf ihre eigene Gerechtigkeit ja gehofft. Und das finde ich eben noch schlimmer. Nicht? Und das müssen wir ganz, ganz nüchtern sehen. Nicht? Wir verfehlen aufs Gröbste die gerechten Anforderungen Gottes. Nicht weil wir eben sündige Menschen sind, können wir so viel Gutes tun, wie wir wollen. Aufgrund unserer gefallenen Natur bleiben wir sündige Menschen. Da ist nichts dran zu ändern. Nicht? Und kein Versinkender im Sumpf wird sich dadurch retten können, dass er kämpft und kämpft und kämpft und strampelt und strampelt und strampelt, nicht statt hochzukommen, sinkt er immer weiter ab. Sinkt er immer weiter ab. Nicht nur ein Mensch, der also jetzt wirklich meint, auch bitte das jetzt nicht falsch verstehen, auch das ist natürlich für uns ein wichtiger Punkt, soziales Engagement und Nächstenliebe, aber ein Mensch, der meint, durch viel soziales Engagement und durch Nächstenliebe sich den Himmel zu verdienen, liebe Geschwister, was müssen wir ihm in Liebe antworten? Du hast eigentlich noch nicht verstanden, warum Jesus Christus überhaupt auf diese Erde gekommen ist. Du hast erstens wirklich nicht verstanden, dass Jesus Christus stellvertretend für dich hier auf Erden gelebt hat, erstens, und dass er zweitens stellvertretend für dich gelitten und gestorben hat, für deine Schuld, für deine Sünde, für dein Versagen, wie immer du das auch nennen willst. Und dass er durch sein Blut das alles gesühnt hat. Aber wenn du wirklich glaubst, durch gute Werke in den Himmel zu kommen, dann hast du diese fundamentale biblische Wahrheit eben noch nicht verstanden. Und nachdem Jesus Christus nun dieses Werk vollbracht hat, da kommt Gott ja jetzt nicht her so und verlangt jetzt so nach dem Motto, so mein Lieber, nun reiß mal all deine Kräfte zusammen und jetzt mach mal meinen Sohn gleich und tu so viele gute Werke, wie du nur kannst. Nein, das sagt Gott eben nicht. Sondern er sagt, glaube an meinen Sohn Jesus Christus und vertraue ihm, dass das, was er für dich am Kreuz getan hat, absolut ausreicht. Und wenn jemand diese Botschaft verstanden hat, dann wird er sich eben nicht mehr auf sich selbst verlassen, sondern wirklich ausschließlich auf das, was Jesus Christus für ihn getan hat. Wenn aber jemand trotz dieser guten Nachricht weiterhin auf sich selbst vertraut, auf seine eigene Gerechtigkeit, ja, dann gilt wieder dieser Satz, dann ist Jesus Christus ihm gesetzt zum Fall. Dann ist er ihm gesetzt zum Fall, wenn er weiterhin darauf vertraut. Und das ist ja das gefährliche Gift. Das ist ja das gefährliche Gift, was heutzutage, natürlich auch schon früher, aber was heutzutage in die Seelen der Menschen hineingesprüht wird. Nicht, dass man annimmt, nicht sich den Himmel verdienen können, was weiß ich, durch Taufe, durch Konfirmation, durch Kommunion und durch Abendmahl oder durch irgendwelche sozialen oder religiösen Zeremonien, nicht durch gute Werke, irgendwelche Art, durch Entschlossenheit, durch Willenskraft und so weiter und so weiter. Nicht, das ist dieses gefährliche Gift, was heute in die Seelen der Menschen also wirklich versprüht wird. Und wenn jemand nicht bereit ist, Jesus Christus und sein Erlösungswerk anzunehmen durch die Gnade Gottes, wohlgemerkt, ganz wichtig, durch die Gnade Gottes, ja, dann ist Jesus Christus im Gesetz zum Fall. Aber jetzt kommen wir zu der anderen Seite, zum etwas Positiven. Wer sind nun die, nicht denen Jesus Christus gesetzt ist zum Aufrichten, zum Auferstehen? Und da auch mal ein Beispiel, auch aus der damaligen Zeit. Auf der einen Seite hatten wir ja den Herodes, nicht dieses krasse Gegenbeispiel. Und jetzt hier die Weisen aus dem Morgenland. Genau das Gegenteil. Die Weisen aus dem Morgenland, die geografisch betrachtet so aus dem heutigen Irak gekommen sind und die aufgrund ihres Berufes und ihrer Tätigkeit damals den Eindruck gewonnen hatten, dass da in Judäa ein König geboren ist. Und deswegen sind sie auch zunächst mal nach Jerusalem gewandert, weil sie sich sagten, ein König, der wird in Jerusalem geboren. Und sie hatten aber das Wunsch, das Bestreben, diesen König zu sehen. Und sie waren auch der Ansicht, sie hatten auch den Eindruck gewonnen, dass das nicht so ein einfacher, so ein normaler König ist, nicht so ein regionaler, so ein lokaler König, sondern dass ein universaler König ist, sozusagen ein König für die gesamte Welt. Und wenn man sich so ein bisschen mit den Weisen aus dem Morgenland beschäftigt, dann hat man auch den Eindruck, dass sie wirklich vermuten, dass sie wirklich dachten, dieses Kind, das ist nicht einfach nur so ein Mensch, sondern dahinter verbirgt sich wirklich Gott, dass Gott in diesem Kind auf diese Welt gekommen ist und dass sich somit sozusagen die Verheißungen Gottes, die schon vor Jahrhunderte zuvor geschehen sind, sich jetzt erfüllt. Und das hat sie geprägt, das hat sie bestimmt. Und deswegen haben sie sich auf den Weg gemacht. Und jetzt Folgendes, wenn jetzt jemand daherkommt, und die Weisen aus dem Morgenland mit dem Herodes vergleicht, dann könnte derjenige vielleicht sagen, aber weißt du doch, mein Lieber, so streng wie der Herodes bin ich doch gar nicht. Und so brutal erst recht nicht. Mit Jesus Christus kann das ruhig aus meiner Sicht so weitergehen. Da habe ich keine Probleme mit. Aber weißt du, so wie die Weisen aus dem Morgenland sich da auf den Weg zu machen, nach Jerusalem, und dann noch diese entscheidende Strecke zu gehen von Jerusalem nach Bethlehem, weißt du, so Christ werden, so ganze Sachen mit dem Herrn, mit ihm zu machen, weißt du, das möchte ich eigentlich auch nicht. Aber so streng dagegen wie Herodes, das will ich auch nicht. Können wir es vielleicht nicht so dabei belassen, dass ich so indifferent in der Mitte bleibe? Nicht so ganz dagegen, aber auch nicht so ganz dafür. Bleibst du in der Mitte. Keiner kommt da dran vorbei. Du musst dich entscheiden. Da muss eine Entscheidung fallen. Ich meine, das ist ja alles ganz nett. Nicht, wenn jemand so redet. Und so gibt es sicherlich manche Menschen, vielleicht kennen wir sogar einige, nicht die, was Jesus Christus anbetrifft, eigentlich nicht dagegen sind. Nicht, aber in letzter Konsequenz eigentlich wirklich vollkommen ohne Jesus Christus leben. Nicht, es muss da eine Entscheidung fallen. Nicht, du kannst nicht immer in dieser Mitte da bleiben. Nicht ganz dafür und auch nicht ganz dagegen. Nicht, dann würdest du so leben, nicht als wenn die Weisen aus dem Morgenland bei dem Herodes in Jerusalem stehen geblieben wären. Nicht, die Strecke vom Irak bis nach Jerusalem, keine Ahnung, 800, 900.000 Kilometer, ich weiß es nicht. Du kannst so dein ganzes Leben lang, was Jesus Christus anbetrifft, nicht dagegen sein. Aber es kommt auf diese entscheidende Strecke an. Jerusalem, Bethlehem, das war vielleicht nur 10, 11, 12, 13 Kilometer, weiß ich nicht genau. Aber mehr werden es wohl nicht gewesen sein. Aber das war die entscheidende Strecke. Und das haben sie getan. Diesen entscheidenden Schritt haben sie noch getan. Sie sind nicht in Jerusalem, sie sind nicht bei dem Herodes hängen geblieben. Und deswegen kamen sie mit Freuden an, fielen auf die Knie und beteten das Kind an. Jesus Christus ist ihnen gesetzt worden, zum Auferstehen, zum Aufrichten. Nicht? Und wir haben noch ein klassisches Beispiel, wo beides zum Tragen kommt, wo Jesus Christus gesetzt ist zum Fall oder zum Auferstehen, nehmen Sie nur das Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner. Da haben Sie genau das Gleiche. Und vielleicht jetzt zum Abschluss nochmal, lassen wir mal die Bedeutung dieses Wortes sprechen. Wenn es da heißt, Jesus Christus ist auch den anderen gesetzt zum Auferstehen, zum Aufrichten. Was setzt Aufrichten voraus? Dass ich gefallen bin. Das kannst du ganz praktisch sehen, dass einer wirklich stürzt, nicht, dann kann ich ihn aufrichten. Aber wir können es natürlich auch, und so wollen wir es hier sehen, natürlich auch geistlich sehen. Nicht? Jemand kann geistlich nur aufgerichtet werden, wenn er geistlich wirklich gefallen ist. Selig sind die geistlich Armen, denn sie werden das Himmelreich besitzen. Nicht? Also das ist interessant, wenn man mal wirklich so die Bedeutung dieses Wortes aufrichten mal wirklich sprechen lässt. Nicht? Und das ist die Frage an jeden Menschen. Das ist die Frage wirklich an jeden Menschen. Bekennst du, dass du wirklich gefallen bist? Bekennst du, dass du wirklich nichts zu bringen hast? Das ist nicht einfach, liebe Geschwister. Nicht, wenn dann noch ein bisschen so der Stolz eine Rolle spielt, dann kann man sich vorstellen, nicht, was das wirklich kostet, nicht? Aber bist du wirklich bereit, das vor Gott anzuerkennen, dass du nichts zu bringen hast? Und wenn du das wirklich durch die Gnade Gottes, man muss das immer hinzufügen, durch die Gnade Gottes wirklich sagen kannst, ja, dann ist Jesus Christus dir wirklich gesetzt zum Aufrichten. Dann kann er dich wirklich aufheben. Nicht? Und wir kennen dieses Wort ja aus dem Lukas-Evangelium, wo er sagt, die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, die Sünder zur Buße zu rufen und nicht die Gerechten. Das war der Grund, warum wir heute mal über diese nachweihnachtliche Geschichte sprechen wollen. Weil mich einfach dieser Satz, der ließ mich also irgendwie nicht mehr los. Und ich weiß noch, Brunhilde sagte noch vor einigen Tagen, komm mal schnell, hier spricht jemand über Lukas 2, diese Verse. Und ich bin natürlich voller Elan sofort dahin gesprungen, nicht? Aber es war genauso, der hörte dann bei Vers 33 auf, 34 und 35 wurde nicht erwähnt. Nicht? Und deswegen hat mich das einfach mal wirklich fasziniert, dieser Satz, und dass er schon so früh da steht, nicht? Er ist gesetzt, den einen zum Fall und den anderen zum Auferstehen. Und ich möchte jetzt nochmal ein, ich weiß jetzt nicht, ob das ein Gedicht ist, ich weiß auch nicht, von wem das ist, und vielleicht hat das schon jemand gehört, aber das trifft genau den Kern. Wie ist überschrieben, vorbei kommst du nicht. Vielleicht kennt es jemand. Du kommst nicht im Leben an Christus vorbei, ob jetzt oder später, wann es auch sei, ob vor deinem Sterben, ob einst im Gericht. Wie du dich aufwendest, vorbei kommst du nicht. Du kommst nicht im Leben an Christus vorbei, auch wenn du gestorben, auch dann bleibt es dabei. Du stehst wieder auf, wie die Schrift es spricht. Du musst dich entscheiden, vorbei kommst du nicht. Du kommst nicht im Leben an Christus vorbei. Es kommt unser Heiland mit Feldgeschrei. Verpasst du den Anschluss, dann kennt er dich nicht. Drum komm noch heute. Vorbei kommst du nicht. Amen.